Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Eine ehrliche Frage in die Runde, Hand aufs Herz. Wer von Ihnen ist heute aufgrund des Themas da? Eine Person. Also Erlösung scheint hier nicht so das Thema zu sein. Jedenfalls bei Ihnen. Bei mir schon. Ich muss nur die letzte Woche anschauen. Und wenn Sie kein Problem damit haben, dann fühlen Sie einfach mir nach. Ein Pfarrer und sein Erlösungsthema. Erlösung, ist das überhaupt heute noch ein Thema? Ja, ich finde schon, denn zum Beispiel, ich wache morgens auf. Nein, anders. Meistens, wenn ich abends im Bett liege. Wenn ich morgens aufliege, wache, habe ich schon genug im Kopf. Aber abends, wenn ich im Bett liege, gibt es manchmal Momente, da schaue ich, was alles geschehen ist und was ich alles getan habe. Und nach so einem richtig ereignisreichen und höchst anstrengenden Tag, da denke ich, was hast du alles getan? Und was davon war eigentlich alles wichtig? Und ich kenne solche Momente, da liege ich abends im Bett und es schreit in mir, dein Leben drückt so viel Bedeutungslosigkeit aus. Das ist gruselig, ne? Aber ich kenne dieses Gefühl. Und ich kenne das Gefühl der Bedeutungslosigkeit und der Sinnlosigkeit in meinem Leben. Und ich denke, eigentlich wollte ich doch ganz andere Sachen tun und noch viel mehr. Und ich werde mehr an den Menschen dran sein und ich wollte Sachen bewegen. Und was tue ich? Ich kreise in irgendeinem Amtsterrat, tue Dinge, die ich denke, pff, die tangieren eigentlich keinem. Aber irgendwie komme ich da immer wieder rein. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Aber man kann sich das ja mal fragen. Warum arbeite ich eigentlich in dem Job, wo ich arbeite? Warum tue ich ihn so, wie ich ihn gerade tue? Warum bin ich mit den Menschen zusammen, mit denen ich zusammen bin? Und dann auch wie ich mit denen zusammen bin. Bin ich überhaupt wirklich mit dem zusammen oder berühren und begegnen wir uns nur kurz, aber so richtig was mitkriegen tue ich von denen gar nicht mehr. Warum kaufen Sie die Sachen, die Sie einkaufen? Warum kaufen Sie nicht teurere Sachen? Warum kaufen Sie nicht günstigere Sachen und sparen das Geld für was anderes? Aber für was denn? Jetzt mal ehrlich. Mir schießen dauernd solche Fragen durch den Kopf und ich merke, mir fehlt manchmal einfach die Perspektive und überhaupt, wo die Reise hingehen soll und an was ich mal messen soll. Und dann gibt es da diese wunderschönen Gefühle und es sind nicht manchmal nicht nur Gefühle, sondern dass ich dem Leben, den Menschen um mich herum, mir selber etwas schuldig bin. Und ja, da gibt es die Abgründe in unserem Leben, wo wir Sachen versäumt haben. Und selbst wenn wir doch irgendwie uns damit anfreunden können, da bleibt die Frage, wer kann uns darüber eigentlich Ruhe geben? Wer kann uns Absolution geben? Wer kann uns eigentlich sagen, es ist gut? Schluss. Und dann gibt es meine moralische Unfähigkeit, will ich das mal nennen. Und die umso mehr ich darüber nachdenke, merke ich, die betrifft ganz verschiedene Facetten. Also da ist einmal die Unfähigkeit zu erkennen, was eigentlich richtig, wichtig und gut ist. Ich erkenne es manchmal einfach nicht. Ich weiß es manchmal nicht. Ich meine, das Richtige getan zu haben und es geht voll nach hinten los und ich mache mehr kaputt, als ich heile mache. Und ich denke, Alter, 5 Jahre Theologie studiert für die Katz. Als Pfarrer müsstest du doch wissen. Wenn du es nicht weißt, Entschuldigung, Quatsch, nein, Sie wissen, was ich meine. Aber jetzt mal ehrlich, manchmal bin ich bestürzt darüber, ich denke darüber nach, ich will ja das Richtige tun. Ach echt? Und das ist die zweite Sache. Manchmal weiß ich es vielleicht sogar, aber ich will es eben nicht. Ich mache genau das andere. Vielleicht kennen Sie auch das. Und dann gibt es noch einen Moment der Unfähigkeit, nicht nur das Richtige zu erkennen, das überhaupt gar nicht tun zu wollen, sondern dann auch, selbst wenn ich es erkannt habe, selbst wenn ich es will, wirklich umzusetzen. Das Gute und Richtige zu denken, zu sagen, zu handeln. Manchmal kommt es einfach nicht raus. Ich komme nicht dazu. Ich weiß nicht, warum. Bin ich zu besorgt? Drehe ich mich um Sachen, die eigentlich nicht so wichtig sind? Aber meine Angst, meine Sorge lenkt mich wieder von den wirklich wichtigen Sachen ab. Und ich denke, hey, jetzt hast du es doch wieder nicht gemacht. Jetzt hast du es doch wieder nicht gesagt. Jetzt hast du wieder der Person nicht Wertschätzung entgegengebracht, sondern bist einfach an ihr vorbeigerattert. Unfähig. Irgendwie gefangen in mir selber. Ich habe einen guten Kumpel in der Bibel, heißt Paulus. Paul Gerhard wahrscheinlich, nee, Quatsch, also einen anderen Paulus. Und der hat an dieser Stelle gesagt, Mann, ich tue mal die Sachen, die ich nicht tun will. Und kurz danach schreit er, wer erlöst mich von diesem todverfallenen Leibe? Danke, Paulus. Führt mich zum nächsten Punkt. Tod. Auch letzte Woche. Ich stehe wieder in der Trauerhalle. An einer Urne. Und da kommen mir viele Fragen. Und dann gucken Sie sich doch mal die ersten Punkte an. Bedeutungslosigkeit, Sinnlosigkeit, Schuld, moralische Unfähigkeit. Vielleicht sagen Sie, da habe ich kein Problem mit. Also ich tue echt gute Dinge. Ich habe nicht so ein belastetes Gewissen. Und ich finde, ich lebe gut. Und ich frage Sie, warum? Wozu das Ganze? Sorry, nach 90 Jahren. Manche wären sogar knapp über 100 in unserer Gemeinde. Dann ist fertig. Und ist fertig. Dann sagen sie, ja, für die Menschheit. Ich will ja was Gutes tun über mein Leben und für die anderen drumherum. Die Menschheit, Entschuldigung. Was sind denn wir, so ein kleiner Haufen auf so einem kleinen Planeten, einem riesigen Universum? Und das nur für eine begrenzte Zeit. Irgendwann ist der Planet, puff. Wozu anstrengen? Wozu gut leben? Wozu Liebe ausstrahlen? Jetzt mal ehrlich. Wen von Ihnen tangiert es, dass eine Ameise im Pfälzer Wald irgendwo da draußen lebt oder nicht lebt, ihren Job nachgeht oder nicht ihrem Job nachgeht, andere mobbt oder nicht mobbt, gemobbt wird oder nicht gemobbt wird, Liebe erfährt oder nicht liebt, ist doch egal. Und lassen Sie einen ganzen Ameisenhaufen sein, ne? Ob der noch existiert oder nicht, ganz so stört mich das nicht, gibt auch viele andere. Gucken Sie doch mal so auf die Perspektive Menschheit und dann vielleicht noch aufs eigene Leben. Der Tod sagt, irgendwann ist vorbei, tschüss. Und damit frage ich mich manchmal die ganze Partie. Die Gedanken davor sind erledigt. Klar, wir versuchen die Gedanken gar nicht zu denken, aber dafür bin ich ja heute hier, um Ihnen mal zu zeigen, dass wir echt ein Problem haben und erlösungsbedürftig sind. Wenn der Tod wirklich das letzte Wort hat, dann können wir alles streichen. Und in uns regt es. Und das ist doch, wir sind doch... Eigentlich sind wir doch wirklich wichtig, oder Herr Pfarrer, Sie müssen uns doch sagen, wir sind wichtig. Unser Leben ist was Wichtiges. Und das ist Ihr Schreien nach Erlösungsbedürftigkeit. Gut. Was ist unser Ansatz, davon rauszukommen? Also wir haben ja so verschiedenste Mechanismen entwickelt, da irgendwie wieder rauszukommen aus dieser Falle. Eigentlich gibt es nur eine. Wir träumen, das gebe ich ehrlich zu, von Rettergestalten, dass da irgend so ein Held kommt. Romane, Filme, Erzählungen sind voll von Rettergestalten. Wir lieben Rettergestalten, weil wir das Thema Erlösung eigentlich lieben. Und es tangiert uns irgendwie, unser Herz fasziniert es. Und wir denken, da müsste eigentlich einer von außen kommen und uns retten. Aber weil wir das nicht erleben... Und wir alle gemeinsam in einem Boot sitzen, wir hoffen das manchmal auch von Menschen, aber die können das auch irgendwie nur begrenzt. Und ja, die großen Fragen des Lebens haben wir eben am Thema da gehabt. Also mein Herz hat noch keiner von meinen Mitmenschen geändert und den Tod habe ich jetzt wenig erlebt. Selbst mein Papa, obwohl der echt viel kann, hat das noch nicht geschafft. Aber deswegen eine neue Strategie. Und jetzt muss ich mal versuchen, ich muss endlich mal zum Malen übergehen. Also, Sie müssen sich das so vorstellen. Das ist unser Leben. Und da ist die Frage nach der großen Sinnlosigkeit unseres Lebens, wozu eigentlich, und Bedeutungslosigkeit. Dann haben wir diesen Aspekt eben genannt, dass wir darunter leiden, dass wir manchmal Dinge tun, sagen, die wir gar nicht wollen. Die Unfähigkeit unseres Herzens. Klar, ein Herz, ne? Gebrochenes Herz zu lieben. Und dann ist diese fiese Sache der Tod. Wie gesagt, wir haben den Wunsch, dass da wer kommt und uns die einfach Sachen weghaut. Wir wollen die eigentlich raushaben aus unserem Leben. Und weil wir niemanden anderen finden, ist unser Leben, unsere Menschheit, machen wir es selbst. Erlösung. Das ist unsere Strategie. Selbsterlösung. Packen wir es an. Irgendwie muss es ja gehen. Und ob das nun jeder für sich alleine macht, in seinem kleinen Leben von, weiß ich, bis maximal 110 Jahre, ich habe keine Ahnung, 120, oder ob wir das als Menschheit versuchen, das ist unsere Strategie. Selbsterlösung. Nicht? Doch, ist so. Wir versuchen uns durch alles, was wir sagen und tun, oft eigentlich Bedeutung zu geben. Das, der Sinn, die Suche nach Bedeutung, die schleicht sich überall rein. In dem, was wir sagen, wie wir mit Menschen umgehen, dass Leute uns wertschätzen und wertachten, das ist eigentlich eine Suche nach Bedeutung. Manche wollen ihre Bedeutung über den Tod hinausgeben, weil sie ja, irgendwas schaffen, erreichen wollen in ihrem Leben, das größer ist als ihr Leben selbst. Und da versucht man sozusagen auch ein bisschen Selbsterlösung vom Tod zu schaffen, irgendwie darüber hinauszukommen. Andere Strategien, mit dem Tod umzugehen, ist natürlich, ihn zu negieren, zu ignorieren, abzuschaffen aus der Gesellschaft. Oder wir treiben die Medizin voran, versuchen noch ein Jahr länger und noch ein Jahr länger und noch ein Jahr. Und vielleicht entdecken wir das fiese Todesgen und irgendwann schalten wir es aus und dann leben wir ewig. Und hier, psychologisch, pädagogisch, arbeiten wir, was das Zeug hält an unserem Herzen. Irgendwie müssen wir die Menschen besser kriegen. Aufklärung, Anleitung, Tipps und Tricks, Arbeiten in der Vergangenheit des Menschen, Arbeiten in der Zukunft, soziale Systeme, wie die Menschheit zusammen besser werden kann. Selbsterlösung. Wie weit und gut das ist, das überlasse ich Ihnen heute, denn ich gehe weiter. Wir kommen zu Weihnachten, denn die Strategie Selbsterlösung ist die eine. Unsere Strategie, Gottes Strategie ist Weihnachten. Jetzt geht's los. Okay, Gott sagt sich, ich habe auch eine Strategie und die sieht so aus. Und jetzt zeige ich euch, wie auch immer, zwei der meiner Lieblingstexte. Arbeiten wir zuerst an dem ersten. Beide noch vor der Geburt von Jesus. Und da heißt es, und Maria wird einen Sohn gebären. Wir sind also sozusagen, das muss ich hier lesen, Matthäus Evangelium, das sagt, der Engel dem Josef, noch bevor die Geburt ist, Maria wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Jesus heißt so viel wie Gott rettet, Gottes Rettung. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Für mich sind hier zwei wichtige Sachen für Weihnachten drin und Gottes Erlösungsplan. Erstens, Gott mit uns. Gott unter uns, Gott in uns, Gott bei uns. All diese Aspekte sind das. Mich berührt es, darüber nachzudenken. Auf die Frage der Bedeutung. Wenn es da ein Wesen gibt, was mich liebt, dann hat mein Leben Bedeutung. Wenn dieses Wesen ewig ist, dann hat mein Leben ewige Bedeutung. Wenn ein Mensch mich liebt, dann ist das für diese Bedeutung so lange, wie dieser andere Mensch lebt. Aber dieses Wesen, das ewig ist und mich liebt und sagt, ich bin mit dir, kann mir ewige Bedeutung geben. Er ist der gerecht ist, der rein ist und heilig und der Liebe ist, und deswegen kann er auch unserem Herzen auf die Sprünge helfen. Und er ist der das Leben ist. Und wenn er sagt, ich bin mit dir, Gott mit dir, dann geht er auch den Tod an. Und das ist genau sein Plan, den zu besiegen. ich finde es herrlich, weiter darüber nachzudenken. Und das ist ganz konkret bei mir eine Sache. Bei mir geschieht Erlösung in meinem Leben, in dem Moment, wo mein Herz das glaubt. Gott ist für mich, Gott ist mit mir, Gott ist bei mir. Und immer wenn ich das nicht glaube, dann gehe ich zur Selbsterlösung über und dann wird es schief. Dann ist Druck, dann ist Angst, dann ist Sorge, dann ist Verrennen. Aber immer wo mein Herz das ergreift, dann nehmen diese Sachen ab und es kommt Ruhe und Freude hinein. Die einfache Botschaft von Weihnachten heißt, Gott ist mit dir und für dich. Und ein zweiter Teil steht da drin. Oh, ich habe vergessen weiterzuklicken. Das war das Immanuel, Gott mit uns. Und der zweite Sache, das ist der zweite Name, den dieser Jesus bekommt. Jesus soll er nämlich heißen, das heißt Gott rettet. Gott rettet, das heißt, kein anderer rettet. Ja, es ist, er will uns retten von unserer Sünde. Oh ja, dieses blöde Wort Sünde. Ne? Aber wissen Sie, das taucht ständig auf. Ich habe echt das Neue Testament gewälzt, wo Erlösung am meisten vorkommt. Es ist Tod und das meiste ist Sünde. Jetzt haben wir gedacht, hey, du hast doch was von Bedeutungslosigkeit gesagt und irgendwas von so moralischer Unfähigkeit und dann auch andere Sachen, so wie Tod. Warum Sünde? Genau. Sünde ist das Problem, dass wir das alles alleine versuchen. Hier haben wir ein anderes Wort für Sünde stehen. Selbsterlösung. Wenn Sie mehr damit anfangen können, dann sagen Sie das. Selbsterlösung heißt, ich will es ohne Gott. Das ist der Zustand von Sünde. Ohne Gott. Und genau das will Gott zu Weihnachten überwinden. Mit dieser Person, Jesus genau genommen, bis hin zu seinem Sterben und Auferstehen. Das ist sein Plan, unsere Selbsterlösung zu überwinden. Und da fängt es an zu arbeiten in uns. Und das merke ich. Weil das wollen wir nicht. Warum auch immer. Also in manchen Punkten will ich das nicht. Vielleicht, weil ich stolz bin. Aber ich merke immer dann, wo ich das zulasse und er mein Erlöser an dieser Stelle sein darf und ich zurücktrete, kommt wirklich Frieden auf Erden und Frieden in das Herz von Johannes Gerhard. So wie zu Weihnachten. Versprochen. Es ist wirklich so. Ich erlebe es Tag für Tag. Immer wenn ich zum Beispiel merke, dass ich getrieben bin, wenn ich Angst habe, wenn ich Sorgen habe, wenn ich ärgerlich auf andere bin, dann merke ich, ich bin auf Selbsterlösungsmodus und meine, ich muss irgendwie zu schaffen, damit ich irgendwas erreiche. Und wenn ich mich fallen lasse und sage, stopp, du bist es, dir gehört mein Leben, dann wird es ruhig. Es hat viele verschiedene Facetten, das müssen Sie selber durchgehen. Doch ein Aspekt, ich muss dann auf die Uhr gucken, sonst kriege ich Haue. Ein Aspekt erlaube ich noch einen anderen schönen Text. Wir haben ihn Freitag gemeinsam gelesen, hier als Team, weil es einer der Losungsverse ist. Und auch ein Text vor der Weihnachtsgeschichte war am Anfang. Nämlich der Vater von Johannes dem Täufer, der kurz vor Jesus geboren wird. Und der ruft aus, als er davon hört, dass dieser Jesus geboren werden soll. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Das ist Gottes Strategie der Erlösung. Ich finde das total gut, darüber nachzudenken. Das Wort Besuch. Das heißt, Gott möchte nah sein. Ran. Wissen Sie, es ist ja schön und gut, dass Gott für uns ist. Manchmal ist das wie, wenn ich Ihnen sagen würde, in Hamburg gibt es einen Menschen, der liebt alle Menschen bedingungslos. Dann sagen Sie sich, klasse Sache, habe ich nichts von. Kann mich dran freuen, ist aber weit weg. Damit das was mit Ihren und meinem Leben machen müsste, dann müsste der Typ aus Hamburg mal hierher kommen, nach Ludwigshafen. Und dann gucken wir uns den an. Und dann begegnet mir ihm vielleicht und wir hören an seinem Reden und seiner Art und seinen Augen, wow, der liebt wirklich. Und dann geht's los, ja, ja, okay, aber wenn der mich kennen würde, so richtig, so, also mit allem, weiß nicht, ob er mich dann wirklich lieben würde. Ich habe das neulich so eine Situation gehabt mit jemandem, wo ich sagen würde, oh, der ist wirklich ein liebender Mann. Und dann habe ich gesagt, okay, dem erzählst du, irgendwann bin ich zu dem Punkt mal gekommen, erzählst du mal echt auch so einen Abgrund deines Lebens. Aber das war nicht so leicht. Da wurde ich fast hingestoßen. Das habe ich nicht so ganz freiwillig gemacht. Aber als ich gemerkt habe, der steht immer noch zu mir, ich dachte, wow. Besuch, nah sein, zu merken, oh, der kennt mich. Ich lasse ihn in meine Wohnung, ich lasse ihn in mein Haus, ich lasse ihn in mein Leben. Und dann guckt er sich das an und dann ist er trotzdem noch für mich. Und dann noch was, dann fängt er an zu reden. Da kann ja gut sein, dass er sich nur seinen Teil denkt und noch so freundlich tut. Aber nein, wenn der andere dann auch noch spricht und ich merke am Sprechen, der ist wirklich für mich, er ist mit mir, er ist bei mir, er bleibt bei mir. Denn er drückt seinen Willen aus dadurch, dann trifft es mich. Dieser Jesus, der zu Weihnachten geboren wird, mitten in unserer Welt, ist Gottes klarstes Reden, ist sein Besuch. Wohlgemerkt ein Besuch, kein Eroberungsfeldzug, ein Besuch. Ein Besuch kann ich immer wieder die Tür vor der Nase zuschmeißen und sagen, nee, habe ich heute keinen Bock drauf. Er kommt nicht, um uns zu überrennen, er kommt uns zu besuchen, weil er uns gewinnen möchte. Aber derjenige, der die Tür öffnet und jeden Tag aufs Neue und sagt, komm rein, der hat die Chance zu erfahren, dass der mächtige Gott zu ihm sagt, ich bin dein Immanuel, dein Gott mit dir. Und ich habe dich errettet von dem allem, was uns beide trennt. Und alles das, was dir Angst macht, von dem du denkst, ich würde gerne erlöst sein, das trage ich. Schau du auf mich. Ich will mit dir sein. Amen.